Bist du am Leben? Ich lebe und du lebst auch. Unser Körper lebt. Aber hast du die Gewissheit, dass du einst in Ewigkeit mit Jesus leben wirst? Edi, kannst du das erste Bild einblenden? Einmal zurück. Perfekt, danke. Ich spreche jetzt von mir persönlich und habe es in mir persönlich festgestellt. Wir suchen nach dem Willen Gottes. Wir beten oft, Gott, zeig mir den Willen Gottes. Und hören nicht mehr seine Stimme. Und dann haben wir auch ab und zu eine Antwort darauf, warum wir die Stimme nicht hören. Ich habe Sorgen, ich habe Probleme. Meine Kinder, meine Beziehung, meine Eltern. Aber ich denke, heutzutage ist das ein wichtiger Punkt, dass wir unser Umfeld, unser soziales Umfeld gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Wir können unsere Mitmenschen gar nicht mehr richtig hören, weil wir so in den Medien drin sind, ob das jetzt Netflix ist, Insta, Facebook ist bei der jungen Generation schon out. Aber das Erste, was wir morgens machen, ist Handy an, unsere Nachrichten checken. Wir hören gar nicht mehr Gottes Stimme. Gott möchte, dass wir leben. Und darum wird es heute gehen. Wir werden uns heute einiges vor Augen führen. Doch Gott möchte, dass wir auf Erden leben und einst in Ewigkeit bei ihm sind. Wir werden geboren, nicht als Roboter. Wir werden geboren als seine Geschöpfe. Ja, die Schöpfung lebt in Sünde. Wir werden in die Sünde hineingeboren. Doch du und ich, wir haben die Möglichkeit, diesen kurzen Lebensabschnitt auf dem Friedhof, dieses Bindezeichen zwischen geboren und gestorben, das hast du und ich zu meistern. Und Gott hat gesagt, es ist dir gesagt, Mensch, es ist ein Gesetz, dass du einmal sterben wirst. Und was kommt danach? Und darum geht es jetzt, dass die Gegenwart das danach bestimmt. Das Jetzt bestimmt unser Leben nach dem Tod. Und das ist real. Statistisch gesehen sterben von 100 Menschen, wie viele? Also an diese Statistik glaube ich. Ich glaube sonst nicht an viele, aber an diese glaube ich. Beethoven sang, als es mit ihm zu Ende ging, die Verse aus seiner Hymne. An die Freude, Brüder, über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Und jemand sagte auch mal, nichts ist so sicher wie der Tod und nichts ist so unsicher wie das Leben. Wenn wir also wissen wollen, dass wir sterben müssen, wenn wir also es wissen, dass wir sterben müssen, warum bereiten wir uns nicht auf den Tod vor? Lebe. Wir haben es jetzt alle gehört und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass jeder hier an den Tod glaubt. Oder gibt es einen, der nicht an den Tod glaubt? Glaube ich nicht. Und wir haben wahrscheinlich auch alle schon mal erlebt, dass irgendein Bekannter, Verwandter, Elternteil, Geschwister von uns gegangen ist. Und in den letzten Stunden, da werden oft Sätze gesprochen, die das ganze Leben kennzeichnen. Vielleicht haben wir auch von irgendwelchen Berühmten Popstars oder anderen berühmten Menschen vielleicht mal so die letzten Sätze gelesen oder gehört, die gesagt haben, die zeichnen das ganze Leben von ihnen. Und ganz oft fallen dann die Masken. Es ist fast immer, wenn die Menschen in Lug und Trug gelebt haben, dass am Ende des Lebens, kurz vor dem Übergang in die Ewigkeit, das ganze Leben einen ganz anderen Sinn bekommt. Denn nur wer das Leben mit Gott gelebt hat, hat am Ende auch die Kraft, die Power, die Energie, dem Tode in die Augen zu schauen. Und davon kennen wir auch einige, die keine Angst hatten vor dem Tod. Das finden wir in der Bibel und auch hier in der Gemeinde haben wir es erlebt, in der Familie. Meine Mama sagte, sie hat keine Angst vor dem Tod. Die ist vor knapp 2 Jahren verstorben an Krebs. Mit 64 Jahren gelebt und dann kam der Tod. Und nur wer mit Gott gelebt hat, wer gottesfürchtig gelebt hat, wer den Heiligen Geist im Herzen hatte, der hat keine Angst, dem Tod entgegenzuschauen. Ich möchte es uns heute anhand 2 Könige vor Augen führen, die vor vielen Jahren gelebt haben und einer war gottesfürchtig, der andere war nicht gottesfürchtig. Wer die Bibel hat, schlägt es bitte auf. 2. Könige ab 3. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und er regierte 12 Jahre lang. Und es wäre gut, wenn wir jetzt beim Lesen oder beim Zuhören uns die Geschichte mal vor Augen führen. Da war ein König im Land Israel und dass wir uns das vielleicht noch so sinnbildlich vorstellen, dann können wir es nachher auch etwas mehr nachvollziehen, worauf ich hinaus möchte. Dass jeder vielleicht so sein eigenes Bild mal malt, jetzt beim Lesen, wie die Könige damals oder die Situation damals in Israel gewesen ist. Und er regierte 12 Jahre lang, Vers 1. Jetzt kommt Vers 2. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er beseitigte den Gedenkstein des Baals, den sein Vater gemacht hatte. Aber er hielt fest an den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte, und ließ nicht davon ab. Mesa aber, der König der Moabiter, war ein Schafzüchter und entrichtete den König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 wieder, samt der Wolle als Abgabe. So, Vers 8. Okay, noch einmal zu weit. Und es geschah, als Ahab tot war, da fiel der König der Moabiter von dem König von Israel ab. Zu jener Zeit zog der König Joram von Samaria aus und musterte ganz Israel, und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du mit mir mitkommen, um gegen die Moabiter in den Kampf zu ziehen? Und er sprach, ich will hinaufkommen, ich will sein wie du. Mein Volk soll sein wie dein Volk und meine Pferde wie deine Pferde. Und er sprach, auf welchem Weg wollen wir hinaufziehen? Er antwortete, auf dem Weg durch die Wüste. Da zogen der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie aber einen Umweg von 7 Tage lang zurücklegten, da hatte das Heer und das Vieh, das ihm folgte, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel: Ach, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach: Ist kein Prophet des Herrn hier? Dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten? Da antwortete einer von den Knechten des Königs von Israel und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Safats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Und Josaphat sprach: Das Wort des Herrn sei bei ihm. So zogen der König von Israel und der Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sprach zu ihm: Nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Elisa sprach: So wahr der Herr lebe, so wahr der Herr der Herrscharen lebe, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf Josaphat, dem König von Juda, Rücksicht nehme, ich wollte dich nicht ansehen, noch beachten. So bringt mir nun einen Saitenspieler. Und als der Saitenspieler die Saiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach: So spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch irgendeinen Regen sehen, dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, so dass ihr zu trinken habt, ihr, auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben, so dass ihr alle feste Städte und alle auserlesene Stadt schlagen werdet. Und ihr werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und alle gute Äcker mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen zur Zeit der Dämmerung, zur Zeit der Darbringung des Speisopfers. Siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her, und das Land wurde voll Wasser. Als aber ganz Moab hörte, dass die Könige heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, da wurden alle aufgeboten, die alt genug waren, um das Schwert zu umgürten, und sie besetzten die Grenzen. Und als sie am Morgen früh aufstanden und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien den Moabitern das Wasser drüben rot wie Blut. Und sie sprachen: Es ist Blut. Die Könige haben sich gewiss gegenseitig aufgerieben und einander erschlagen. Und nun, Moab, mache dich auf zur Plünderung. Das sind schon viele Verse, aber ich wollte das in den ganzen Text lesen, damit wir einmal dieses gesamte Bild haben. Ich wollte jetzt nicht einzelne Verse rausreißen, auch wenn wir nachher darauf eingehen werden. Damit wir uns das besser vorstellen, eine Frage, Edi, haben wir hier einen Laserpointer? Okay. Damit wir uns das einmal vorstellen können, so. Hier sehen wir in der Mitte das Königreich Israel. Können alle sehen, glaube ich, ja? Ziemlich mittig. Dann darunter Königreich Juda. Über Israel herrscht gerade Joram. Sein Vater Ahab ist verstorben, der König, und Joram, der Sohn, übernahm das Königreich. Darunter war Juda. In Juda herrschte der König Josaphat. Und darunter war Königreich Edom. Und die Edomiter, die waren dem Königreich Juda unterstellt, sodass sie das eigentlich immer getan haben, was das Königreich Juda beschlossen hat. Und Königreich Moab war Israel unterstellt. Und jetzt zahlen die Moabiter nicht mehr ihre Abgabe. Also heute würden wir sagen, der Bürger zahlt nicht mehr die Steuern an den Staat. Das war abgemacht. Ahab stirbt und die Moabiter nehmen sich das Recht und sagen, Wir zahlen nicht mehr. Joram hat das Königreich Israel übernommen und die Moabiter zahlen nicht mehr die Steuern. Nicht nur, dass er das festgestellt hat, sondern der König Joram, der hat auch etwas gut gemacht. Er beseitigte in Vers 2 den Gedenkstein Bilal, also ein Götzen, den hat er beiseite gestellt. Und hier möchte ich die erste Parallele auf mein Leben ziehen. Vielleicht findest du da auch eine Parallele. Wir tun ein bisschen von der Sünde weg und meinen dadurch, Gott zu gefallen. Joram hat das bewusst getan. Er hat den Gedenkstein weggelegt und dachte, er kann Gott irgendwie gefallen, indem er etwas abgelegt hat und das Volk hat es auch gesehen. Er hat das Volk angeleitet. Er hat den Gedenkstein abgelegt, nicht mehr anbeten. Aber an den alten Sünden, das lesen wir in Vers 2. Doch nicht wie sein Vater, in Vers 3. Aber er hielt fest an den Sünden, zu denen Jerobeam Israel das Volk verführt hatte. Und ließ nicht davon ab. Vers 3. Ein bisschen Gott gefallen, auf einem halben Weg, wir würden das heute nennen, eine halbe Bekehrung. Aber bei Gott gibt es keine halbe Bekehrung. Gott ist gerade. Viele von uns haben eine Wohnung oder ein Haus, haben vielleicht auch schon mal tapeziert oder eine Mauer gezogen, körperlich irgendwie gearbeitet. Und da dachte ich, so eine Parallele zu ziehen auf so eine handwerkliche Tätigkeit. Ich habe mal so einen Laser mitgebracht. Vielleicht sieht man das. Der Laser ist validiert und 100% gerade. Wir meinen oft auf unseren krummen Wegen irgendwie Gott zu gefallen. Wenn wir den Laser ein bisschen schräg halten, dann warnt er uns. Hör mal, Freundchen, das ist nicht gerade. Normalerweise gibt es auch so ein Stativ dafür auf der Baustelle oder zu Hause für den Tapetenkleben. Dann ist das einfacher noch zu sehen. Und dann sagt er uns, ey, du musst das nochmal ein bisschen ausrichten, damit das gerade steht. Gott möchte, dass wir seinen geraden Weg befolgen. Wie wir am Anfang gesehen haben, wir hören die Stimme nicht mehr. Dabei vergessen wir, das Wort Gottes zu lesen. Es ist so klar und deutlich geschrieben, was der Wille Gottes ist. Fang an, jetzt zu leben. Was geschieht, wenn wir uns nur halb für Gott entscheiden? Vor Gott zählt das nicht. Aber für uns Menschen, für mich persönlich, was geschieht mit uns? Was hat der König Joram über Israel gemacht? Er hat festgestellt, ihm fehlt etwas. Vielleicht war das seine Sehnsucht nach Reichtum, nach Macht. Ihm hat etwas gefehlt. Der Vater ist verstorben, die Moabiter zahlen nicht mehr und er hat etwas festgestellt. Ja, ihm fehlen die Abgaben von den Moabitern. Ich kann mich nicht mehr so breit machen. Vielleicht muss mein Volk mehr arbeiten. Das Erste, was der König Joram tut, ist, was macht er als Erstes? Vers 6. Zu jener Zeit zog der König Joram von Samaria aus und musterte ganz Israel. Eigenhilfe. Ich versuche mit meiner eigenen Kraft etwas gerade zu biegen. Kennen wir das, ne? Beim Tapetenkleben ein bisschen schief geworden und wir ziehen und zerren an der Tapete. meine eigene Hilfe. Meine Weisheit, meine Erfahrung. Ich bin mir so sicher, der König Joram fragt hier nicht nach Gott. Hast du vielleicht eine Situation, die du dir jetzt selber vor Augen führen kannst und sagst, ja, da bin ich gefallen und ich verlasse mich weiter auf meine Energie, auf meine Kraft. Jetzt stellt er fest, oh, mein Volk, meine Armee in Israel, die sind gar nicht so groß. Die ist gar nicht so stabil, wie mein Vater es behauptet hat. Und wir erinnern uns vielleicht, oder wer die Chronik schon mal gelesen hat, der König David hat das auch einmal gemacht. Er musterte nach seinen Bedürfnissen das Volk und musste dafür eine Strafe tragen. Der Joram macht hier dasselbe. Stellt dann fest, oh, wir sind ein bisschen zu klein. Wir brauchen mehr Manpower. Meine eigene Leistung reicht nicht aus. Der zweite Schritt ist Menschenhilfe. Wir suchen uns bei Menschen Hilfe, die so denken, wie ich bin, die meine Ansichten vertreten, die mich in meiner Meinung unterstützen. Der zweite Fehler eines gottlosen Menschen. Eigenhilfe versagt, ich gehe zu dem nächsten Menschen und suche bei ihm Hilfe. Er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du mit mir kommen? Die hatten eine gute Beziehung zueinander. Doch zwei verschiedene Könige. Wir werden nachher sehen, was für ein gewaltiger Unterschied es ist zwischen einem gottesfürchtigen und einem gottlosen König. Dieser gottlose König Joram verlässt sich jetzt auf die Hilfe der Mitmenschen. Was machen die? Sie machen einen Plan. Sie hacken einen Plan aus, der ausgezeichnet ist. Und ich denke mal, die hatten super Berater gehabt. Drei Königreiche. Nein, wir erinnern uns an die Karte, wir gehen nicht über den Süden nach Moab, den kürzesten Weg. Wir gehen über Osten oder über, wir gehen nicht über Norden, sondern über Südosten. Nicht oben her, sondern wir gehen den längeren Weg durch die Wüste. Und wenn wir schon über den Süden ziehen, dann nehmen wir die Edomiter mit. Die sind ja uns unterstellt. 3-1. Wie hoch ist das Risiko, dass wir verlieren? Jetzt, Jungs, ihr 3 gegen, gegen Selin. Wie hoch ist die Chance, dass ihr gewinnt? 100%. Oder? Es sei denn, Selin hat irgendwelche spidermanischen Kräfte. Glaubt keiner dran. Oder? Ganz sicher. 3-1. Plus die Überraschung. Die wissen ja gar nicht, dass wir kommen, die Moabiter. Und wir greifen hier aus dem Süden oder südöstlich an, von unten, nicht von oben, wo die Grenzen viel höher gezogen sind. Vers 9. Da zogen der König von Israel, also Joram, der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie aber einen Umweg von 7 Tagesreisen zurückgelegt hatten, da hatte das Heer und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel, ach, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Was für eine Torheit, oder? Ich verlasse mich auf meine Kraft, versage. Ich verlasse mich auf meine menschliche Kraft, versage. Und jetzt sind wir einen Umweg gegangen, 7 Tage lang. Unser Plan war perfekt. Menschlich gesehen, 100%ig Gewinnchance. Es war alles ausgeklügert. Und jetzt kommt der Fall. Bevor wir die Moabiter gesehen haben, gehen 3 Königreiche zugrunde. Der König von Israel, Joram, so blind, gehen deine Augen nicht auf. Was siehst du, was sagst du jetzt? Gott, hilf uns. Nein, er beschuldigt in diesem tiefsten Punkt Gott. Joram, hast du den Gott, den Erlöser, hast du ihn gefragt, als du ausgezogen bist? Hast du ihn um Rat gebeten, als du die Nachbarkönigreiche gerufen hast? Und jetzt ist Gott an allem schuld? Wie dumm muss dieser König gewesen sein? Jetzt die Parallele auf mein Leben. Wie oft beschuldige ich Gott in meinem Versagen? Vielleicht geht es dir auch so. Du hast Gott nicht um den Rat gebeten. Du hast Gott nicht gefragt, wo er ist. Hast dich auf deine Kraft verlassen, hast deine eigenen Pläne geschmiedet. Und jetzt ist Gott schuld an deiner Situation? Der weise Salomo hat manchmal die besten Sprüche, aber die sind so zutreffend. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Wir meinen, wir denken, wir machen Pläne und sind uns so sicher. Und bevor wir irgendein Ziel erreicht haben, bevor wir das Ziel sehen, haben wir versagt. Und dann beschuldigen wir Gott. Wenn nicht der gottesfürchtige Josaphat dabei gewesen wäre. Jetzt sagt er, es gibt doch bestimmt irgendeinen Gottesfürchtigen unter dem ganzen Volk. Und da sagen die Diener, ja, es gibt den Elisa hier. Vers 11. Ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten? Nein, das fragt nicht der gottlose König. Das sagt Josaphat. Und wir können auch in der Chronik über ihn lesen, dass er auch ein gottesfürchtiger König gewesen ist. Ja, er hat auch immer wieder Fehler gemacht. Und auch hier, 2 Könige, Joram, gottlos, Josaphat, gottesfürchtig, die stecken beide im gleichen Elend. Was hilft es jetzt dem Josaphat, dass er da auch am Verdursten ist mit seinem ganzen Volk, mit seiner ganzen Armee? Was hilft es ihm jetzt? Gar nichts, oder? Wo ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der gottlos stirbt, oder einem Mensch, der mit Gott stirbt? Diese Hoffnung, dieses Leben, lebe. Vers 13. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sprach zu ihm: Nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Nein, Elisa, wir müssen jetzt in der Wüste hier verderben. Es geht jetzt um unser Überleben. Er fragt nicht nach Gott: Joram, gehen dir die Augen nicht auf? Gott möchte uns hier vernichten. Elisa, hilf uns irgendwie raus. Und Elisa, der Prophet Gottes, ist so entzürnt, so sauer auf den König und sagt: Ich habe mit dir nichts zu tun. Mit so einem gottlosen Menschen will ich nichts zu tun haben. Du hast Gott nie um Rat gefragt und jetzt soll ich dir aus der Patsche helfen, vom Verderben rausholen? Und Elisa antwortete dem. Er wusste schon, was darauf hinkommt. So wahr der Herr der Herrscharen lebt, in Vers 14, vor dessen Angesicht ich stehe. Er sagt nicht: Ich stehe hier vor irgendwelchen Königen und werde mich demütigen und euren Willen tun. Ich stehe vor dem Herrn der Herrscharen. So wahr dieser lebt. Wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, ich würde dich nicht ansehen noch beachten. Entschuldigung. Der Unterschied dieser zwei Könige. Sprüche 19, Vers 3. Die Torheit der Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Meine Pläne, meine Leistung, meine Weisheit, meine Erfahrung hat mich in diese Situation gebracht und jetzt bin ich sauer auf Gott. Und das zeigt der Joram hier dem Elisa nochmal. Erstmal sagt er es in seiner Belegschaft unter den Königen: Gott möchte uns vernichten. Und jetzt sagt er es auch dem Propheten Elisa: Gott möchte diese drei Königreiche hier ja umbringen. Dabei waren es auch deine Fehler oder meine Fehler. Keine Einsicht. Und Elisa geht nicht weiter darauf ein. Es gibt einen gottesfürchtigen König und deshalb werde ich euch jetzt etwas sagen. Und ich kann mir das so vorstellen, wenn ich hier diesen Vers weiterlese in Kapitel 3, Vers 15. So bringt mir nun ein Saitenspieler. Saitenspieler, klingt euch was im Ohr? König Saul? Wann kam ein Saitenspieler? Man sagt auch aus der Geschichte, dass gerade auch bei den Propheten, immer wenn ein Saitenspieler gerufen wurde, dann wurde die Situation ganz anders. Es kam eine ganz andere Atmosphäre und der Geist Gottes konnte zu den Propheten reden. Und in dieser Situation, hier in der Wüste, kurz vor dem Verderben, ich frage mich: Elisa, wieso warst du überhaupt da als Mann Gottes? Wieso warst du nicht auf irgendeinem Berg, Karmel oder in irgendeiner anderen Wüste? Wieso bist du überhaupt mitgegangen? Hier musste Elisa erstmal sich selber beruhigen, damit Gott auch zu ihm reden konnte. Er war so verbittert auf den König Joram, dass der Saitenspieler ihn erstmal beruhigen musste. Und dann kam der Geist Gottes über ihn. In dieser trockenen Wüste. Und Elisa sprach: So spricht der Herr. Nicht irgendein Prophet spricht hier, nicht irgendein König. So spricht der Herr. zu mir und zu dir heute. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Der Hans-Peter Reuer, der nicht mehr lebt, der hat eine super Predigt dazu gehalten. Wenn jemand noch Zeit hat, da kann er gerne mal das googeln. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Bei aller Liebe. Wir sind am Verdursten. Wir sind 7 Tage lang gereist. Und jetzt sollen wir noch ackern? Was ging dem König und der ganzen Armee durch den Kopf? Was würdet ihr denken? Der Hans-Peter Reuer sagte in seiner Predigt, die graben sich ihr eigenes Grab. Denn so spricht der Herr. Ihr werdet keinen Wind sehen, noch keinen Regen. Dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, so dass ihr zu trinken habt. Ihr, auch euer kleines und großes Vieh. Puh, die Erlösung. Die Errettung. Wir bekommen wieder Wasser. Es geht jetzt nur noch um das Leben. Um das Leben jetzt. Wir brauchen Wasser, damit wir jetzt leben können. Ein Tropfen Wasser. Joram, gehen dir jetzt die Augen auf. Du wirst errettet wegen deinem Freund, wegen dem anderen König. Josaphat, was machst du? Die nächste Parallele auf mein Leben und dein Leben. Wenn wir jetzt leben und unser Leben nicht ordnen vor Gott, so hart es auch klingt, wirst du deine Ewigkeit in der Hölle verbringen und du wirst dich nach diesem einen Tropfen Wasser sehnen und den wird es nicht geben. Das sagt das Wort. So spricht der Herr. Das sind nicht meine Worte. Lebe jetzt. Ordne dein Leben. Ja, Gott möchte, dass wir auch heute unser Leben genießen. Und das Volk Israel hat es damals gemerkt. Am nächsten Morgen schauen die Moabiter, die 3 Königreiche, die haben sich nicht nur ihr eigenes Grab gebuddelt, die haben sich gegenseitig niedergemetzelt. Das lesen wir hier in der Bibel. Als aber ganz Moab hörte, dass die Königreiche heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, und 22, und als sie sich am Morgen früh aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien den Moabitern das Wasser drüben rot wie Blut. Königreich Moab, abgefallen von Israel, da unten die anderen 3 Königreiche, die jetzt Wasser bekommen haben. Was ist jetzt dazwischen geschehen? Der Prophet Elisa hat noch weiter gesagt, es wird keinen Regen geben, es wird keinen Wind geben in der Wüste, damit es regnet. Was braucht es, wenn es bei uns hier regnet? Was muss am Himmel zu sehen sein? Wolken, richtig. Es muss dunkel werden am Himmelszelt. Ihr werdet keine Wolke sehen, ihr werdet keinen Wind sehen. Das in der Wüste. Und dann sagt Elisa, und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Bei aller Liebe, Gott, du bist so unfassbar groß. Das ist das kleinste Problem, dass wir euren Durst löschen. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Deswegen sind die ja hinaufgezogen. Wie Gott es so wunderbar löst, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Wie sieht dein Horizont aus? In welcher Rolle findest du dich wieder? Ähnelst du dem König Joram oder ähnelst du dem König Josaphat, der nach dem Willen, der nach Gottes Rat fragt? Es ist dir gesagt, Mensch. Es ist Fakt. Es ist Punkt. Jeder glaubt von uns, dass wir einmal sterben werden. Jeder. Lass uns drüber nachdenken und diese Frage beherzigen. Wir haben dieses Leben heute vor uns und meine Gegenwart und deine Gegenwart bestimmt das Gericht. Wir haben jetzt Einfluss auf das Leben nach dem Tod. Und ich wünsche mir so sehr, dass keiner von uns, die hier sitzen oder auch im Livestream zuschauen, dass keiner nach diesem Tropfen Wasser lechzen wird in der Ewigkeit. Dass wir jetzt unser Leben ordnen vor Gott. Gott macht die Wege gerade. Das macht Gott. Ich schaffe es nicht. Das haben wir beim König gesehen und in meinem Leben und in deinem Leben wahrscheinlich schon oft festgestellt. Ich möchte diese Frage heute mitgeben. Wie sieht dein Leben aus? Amen.